NDR Info. Echo des Tages.
Mit Tamara Tischendorf, guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind einige unserer Themen bis 19 Uhr. Bundespräsident Gauck hat heute für Schlagzeilen gesorgt. Er verweigert offenbar die Unterschrift für eine Diätenerhöhung, die eigentlich schon nächste Woche in Kraft treten soll. Mehr dazu gleich. Außerdem, hält sie oder hält sie nicht die eben erst verlängerte Waffenruhe in der Ukraine? Und vor genau 100 Jahren wurde Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo erschossen. Kurz danach tobte in Europa der Erste Weltkrieg. Dazu auch unser Kommentar. Und natürlich Fußball. Nach dem freien Tag gestern wird's jetzt ernst. Die K.O.-Runden haben begonnen bei der WM in Brasilien. Aber zuerst nach Berlin. Der Bundespräsident hat heute in der Hauptstadt für Aufregung gesorgt. Wieder einmal scheint er mehr Verantwortung im Sinn zu haben, diesmal allerdings nicht in Sachen Außen- und Sicherheitspolitik, sondern bei den Diäten der Abgeordneten. Die hatten beschlossen, dass ihre Bezüge jetzt zum 1. Juli steigen sollen. Gauck muss das Gesetz noch unterzeichnen. Hat er aber offenbar noch nicht. Marita Knipper mit den Hintergründen.
Strittig war im Vorfeld die vorgesehene Anhebung der Abgeordnetenbezüge. Vor allem die Linke stimmte im Februar gegen das Gesetz. Deren Abgeordnete finden die noch 8.252 Euro im Monat völlig ausreichend oder wie die parlamentarische Geschäftsführerin Petra Sitte es formulierte.
Meine Damen und Herren, es ist kein Opfer, im Bundestag zu sitzen.
Für wahr gibt es härtere und schlechter bezahlte Tätigkeiten. Allerdings gesteht das Grundgesetz den Volksvertretern eine angemessene Bezahlung zu. Aber welche? Denn deren Problem ist und war, dass es keine vergleichbare Berufsgruppe mit Tarifvertrag gab oder wie die viel arbeitende SPD-Abgeordnete Christine Lambrecht bei der Debatte des Gesetzentwurfs klagte.
Es ist einfach und populär zu sagen, die Verkäuferin beispielsweise, was verdient die denn und was verdient ihr denn so viel im Vergleich? Aber ist das denn der richtige Vergleich mit der Verkäuferin? Wie arbeiten wir denn? Wir arbeiten in der Regel, derjenige, der seinen Job richtig macht, mindestens 60 bis 70 Stunden die Woche.
Doch egal, ob Abgeordnete zu viel oder angemessen verdienen, der Bundestag wollte tätig werden. Um diesem Mechanismus zu entgehen, dass jedes Mal, wenn sich das Parlament die Abgeordnetenbezüge erhöht, eine öffentliche Diskussion darüber losgetreten wird, ob das denn überhaupt nötig ist. In dem neuen Gesetz steht nun, dass die Diäten sich erstmal am Verdienst von Richtern orientieren. Das gilt für das kommende Jahr und danach sollen die Abgeordnetenbezüge automatisch der allgemeinen Lohnentwicklung angepasst werden, ohne öffentliche Debatte. Der Staatsrechtler Hans-Herbert von Arnim sagt, das geht nicht. Das habe das Bundesverfassungsgericht so schon früher bestätigt. Deswegen sei das Gesetz verfassungswidrig.
Bei solchen Erhöhungen von Mal zu Mal entscheidet das Parlament in eigener Sache. Da ist dann öffentliche Kritik die einzige wirksame Kontrolle. Deswegen hat das Gericht vorgeschrieben, dass in solchen Fällen der Gesetzgeber öffentlich kontrollierbar entscheiden muss und das nicht einem Automatismus überantworten darf, über den dann gar keine öffentliche Kontrolle mehr möglich ist.
Ob Bundespräsident Joachim Gauck das auch so sieht, ist völlig offen. Auf jeden Fall ist falsch, dass er das Gesetz blockiert. Davon kann gar keine Rede sein, dementierte heute die Sprecherin im Präsidialamt entsprechende Zeitungsberichte. Dass komplizierte Gesetze länger und intensiv geprüft werden, ist nichts Ungewöhnliches, sagte sie gegenüber dem Westdeutschen Rundfunk. Die Hausjuristen Gaucks arbeiten seit 5 Wochen daran. Richtig ist auch, dass die Diätenerhöhung um 415 Euro auf 8.667 Euro nicht pünktlich am 1. Juli auf den Abgeordnetenkonten verbucht sein wird. Sollte der Präsident erst im August unterschreiben, erhalten sie die Differenz trotzdem, aber später.
Bundespräsident Gauck und die Diätenfrage. Ein Bericht war das von Martina Knipper. Sie scheint mal mehr, mal weniger zu halten, die Waffenruhe im Osten der Ukraine. Gestern hatte der ukrainische Präsident Poroschenko sie bis Montag verlängert. Die EU leistete diplomatische Unterstützung mit einem Ultimatum. Falls Russland bis Anfang der Woche keine Zugeständnisse macht, könnten Wirtschaftssanktionen verhängt werden. Wie das in Russland ankommt, fasst Bernd Großheim zusammen.
Immer wieder Scharmützel, immer wieder Gefechte im Osten der Ukraine. Und keiner will's gewesen sein, die anderen haben die Schuld, heißt es auf beiden Seiten. Seit gestern Abend gilt die verlängerte Waffenruhe der ukrainischen Armee und der pro-russischen Milizen, verlängert bis Montag. Immerhin scheint man auch in Moskau zu denken. Präsident Putin fordert eine dauerhafte Feuerpause. Und Außenminister Lavrov ist vorsichtig optimistisch. Die Situation ist sehr instabil. Sie birgt nach wie vor viele Risiken und Gefahren. Ich hoffe, dass die Verlängerung des Waffenstillstandes um 72 Stunden und die Kontakte von Vertretern Kiews und des Südostens, der Ukraine unter Vermittlung Russlands und der OSZE zu einer stabileren Vereinbarung führen. Im Raum stehen Forderungen des ukrainischen Präsidenten Poroschenko und der Europäischen Union. Die Separatisten sollten bis Montagabend alle Geiseln freilassen, auch das zweite OSZE-Beobachterteam. Außerdem 3 Grenzübergänge zu Russland räumen und dann an den Verhandlungstisch. Die Forderung, die Grenzübergänge zu räumen, lehnten die Separatisten umgehend ab. Die OSZE-Beobachter sollen in den kommenden Tagen freikommen, sagt der selbsternannte Ministerpräsident der Volksrepublik Donetsk Baradai. Verhandlungen gäbe es aber nur, wenn sich Armee, Nationalgarde und andere regierungsfreundliche Truppen vom Gebiet der Volksrepubliken Lugansk und Donetsk zurückzögen. Forderungen der Europäischen Union, Russland müsse sich stärker für den Frieden im Osten der Ukraine engagieren, wies der russische Außenminister Lavrov zurück. Die Führungen der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk hören auf die Stimme aus Moskau. Ein Beweis dafür ist die Freilassung von 4 OSZE-Beobachtern, die auf Bitten des Moskauer Patriarchen Kirill und der russischen Führung zustande kamen. Natürlich hört man uns auch, wenn es um andere Dinge geht. Das bedeutet aber nicht, dass alle unsere Forderungen sofort erfüllt werden. Die Menschen dort haben ihre eigenen Vorstellungen. Das ist ihr Land. Sie wollen mit den Behörden in Kiew alle Probleme ohne Konfrontation lösen. Zu behaupten, dass Russland den Friedensprozess nicht fördere, ist schon bösartig. Und dann nennt Lavrov noch einmal den Hauptverdächtigen, der aus russischer Sicht sehr oft hinter allem steckt. Die USA, die ihre Interessen in der Ukraine haben. Moskau finde es in Ordnung, dass die EU gute Beziehungen zu den USA habe, aber die Europäische Union sollte ihre Entscheidungen selbstständig treffen, meint der russische Außenminister.
Ein Bericht war das von Bernd Großheim. Eine lockere zivile Atmosphäre hatte er seiner Bosnienreise verleihen wollen, der österreichische Erzherzog Franz Ferdinand. Sicherheitsvorkehrungen gegen Terroranschläge mochte er nicht. Warnungen schlug der habsburgische Thronfolger in den Wind. Genau das wurde ihm und seiner Frau zum Verhängnis. Bei einer Parade durch Sarajevo wurden beide von einem serbischen Terroristen erschossen. Bald danach tobte der Erste Weltkrieg. Auf den Tag genau 100 Jahre ist das Attentat nun her. In Sarajevo erinnerten heute Gedenkfeierlichkeiten daran. Ralf Borchardt war dabei.
Ein Konzert der Wiener Philharmoniker in der wiederaufgebauten Nationalbibliothek von Sarajevo bildet den Höhepunkt der Gedenkfeiern. Mit dem Programm vom Kaiserquartett Josef Haydns über das Schicksalslied von Johannes Brahms bis zur Unvollendeten von Franz Schubert will das Orchester ein Zeichen der Versöhnung setzen, sagt Dirigent Franz Welser Möst.
Die Botschaft ist, glaube ich, sehr einfach. Krieg ist nicht etwas, was sich lohnt, sondern Kunst, so wie wir es betreiben, ist ja auch etwas, das Menschen zusammenführen soll. Und sich zu bekriegen, ist nicht sehr zielführend.
Politiker aus der serbischen Teilrepublik Bosniens und aus dem Nachbarland Serbien fehlen beim Gedenkkonzert in Sarajevo allerdings. Sie weihen stattdessen in Visegrad ein Tourismusprojekt des Filmemachers Emir Kosturica ein. Schon zuvor war im überwiegend von Serben bewohnten Ostteil Sarajevos ein Denkmal für Gavrilo Princip, den Attentäter von 1914, enthüllt worden. Diese junge Frau in Ost-Sarajevo sagt, Princip sei für sie ein Freiheitskämpfer und Held. Ich denke, es ist wichtig, auch für die Kinder und die nächste Generation. Gavrilo hat für unsere Freiheit gekämpft und wir sollten das jedes Jahr feierlich begehen. Die meisten Bosniaken und Kroaten sehen Gavrilo Princip dagegen als Terroristen. Die unterschiedliche Sichtweise, vorgegeben von den jeweiligen politischen Eliten, zeigt auch die bleibenden Wunden aus dem Bosnienkrieg, sagt der bosnische Oppositionspolitiker Denis Graz.
Leider sehe ich eine relative Ignoranz gegenüber der Bedeutung dieses Tages bei den politischen Eliten im Lande, was natürlich damit zu tun hat, dass sie ausgiebig die geschichtlichen Differenzen verwendet haben, um ihre eigene Inkompetenz, insbesondere in den letzten 20 Jahren, zu decken.
Gratz hat in Deutschland studiert und versucht mit seiner kleinen politischen Gruppierung für mehr Versöhnung in Bosnien zu sorgen. Er ist noch in einem anderen Punkt enttäuscht. Es sind kaum europäische Spitzenpolitiker zum Gedenkkonzert nach Sarajevo gekommen, nur die Präsidenten aus Österreich, Kroatien, Mazedonien und Montenegro. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande, ursprünglich ganz oben auf der Einladungsliste, hatten abgesagt.
Man fühlt sich wirklich ein bisschen verlassen und man ist bitter enttäuscht. Die Tatsache, dass die führenden Politiker Europas ja nicht hier sind, man merkt, dass die Welt Interesse an Bosnien-Herzegowina verloren hat. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass es wichtigere Probleme zurzeit in der Welt gibt. Allerdings wird Bosnien-Herzegowina ein Problem bleiben und kann sich zu einem größeren Problem entwickeln, aus einer ganz einfachen Tatsache, dass wir geostrategisch, geopolitisch, auch zivilisatorisch zu Europa gehören.
Für die Menschen in Sarajevo ist Arbeitslosigkeit und Armut das Hauptproblem. Viele hoffen auf wenigstens etwas mehr Tourismus durch die Weltkriegsgedenkfeiern. Ja, ich denke, es ist gut, dass der Gedenktag dazu genutzt wird und die Stadt so herausgehoben wird, sagt diese Frau. Und er meint, wann immer etwas getan wird, was mehr Leute hierher bringt, ist das gut für die Stadt. Nach dem Gedenkkonzert der Wiener Philharmoniker sollen die Feierlichkeiten mit einem Kulturprogramm bis weit in die Nacht dauern.
Gedenken an einen Doppelmord, der als Auslöser des Ersten Weltkriegs gilt. Eindrücke waren das von Ralf Borchardt. Und die historische Erinnerung wachzuhalten ist zwar wichtig, aber auf das Wie kommt es an? Auch das Gedenken kann bedenklich sein, meint unsere Kommentatorin Carla Engelhardt.
Er ist weder der erste noch der einzige Politiker, der durch ein Attentat im 20. Jahrhundert ums Leben kam. Erinnert sei an Kennedy, Gandhi, Bhutto oder Palme. An kein Attentat jedoch wird so pompös gedacht wie an den Tod des unbeliebten Franz Ferdinand. Doch die Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers löste schließlich einen Weltkrieg aus. Und diese Welt will 100 Jahre später daran erinnern und geloben, nie wieder Krieg. Doch wie an Jahrestagen von Attentaten üblich, gibt es neue Verschwörungstheorien. Die Serben fanden im Vorfeld einen alten Brief im Archiv, der für sie eindeutig bewies, dass die Österreicher den Krieg schon lange vor dem Attentat geplant hatten. Der Brief war nicht neu, die Lesart auch nicht. Die Serben wollen ihren Schuldkomplex loswerden, der ihnen jahrzehntelang eingeredet wurde, bis sie alles taten, dem gerecht zu werden, einschließlich Schuld auf sich zu laden. Die Serben also bleiben dem Gedenkrummel in Sarajevo fern, wie die deutsche Kanzlerin Angela Merkel übrigens auch. Die Deutsche hat Terminprobleme, die Serben einen anderen Termin des Gedenkens. Premier Alexander Vučić nannte den 28. Juli den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. An dem Tag, an dem das serbische Königshaus das unannehmbare Ultimatum aus Wien wirklich nicht annahm und die Bündnismächte, darunter auch Deutschland, endlich in den Krieg ziehen konnten. Der Mord in Sarajevo war dazu nicht notwendig, aber ein gelungener Anlass. Weniger gelungen ist es 100 Jahre danach, das Attentat eines bosnischen Serben auf einen österreichisch-ungarischen Thronfolger in einer damals von Österreich-Ungarn besetzten bosnischen Stadt ausgerechnet am St. Veitstag zu gedenken. Das Attentat in Sarajevo ist kein D-Day, wo die Guten mit den Gutgewordenen feierlich Frieden schwören können. Die eigentliche Urkatastrophe ist nicht die Entfesselung des Ersten Weltkrieges, sondern der aufkeimende Nationalismus, der 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg wieder zu blühen beginnt. Dabei kann man aus Geschichte doch so viel lernen.
Zum 100. Jahrestag des Attentats in Sarajevo war das der Kommentar von Carla Engelhardt hier im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Am liebsten hätte Barack Obama das Kapitel Irakkrieg und die Folgen längst abgeschlossen. Aber seit die Extremisten der ISIS versuchen, im Irak und den umliegenden Staaten Fuß zu fassen, sogar Richtung Bagdad marschieren, zeichnet sich ein Kursschwenk ab. Heute hat die irakische Armee eine Offensive gegen die Extremisten in Tikrit gestartet und die USA setzen bewaffnete Drohnen ein. Sabrina Fritz informiert über die Einzelheiten.
Der Reporter des amerikanischen Fernsehsenders NBC in Bagdad fühlt sich an den letzten Irakkrieg erinnert.
Feels like we've been here before. Once again, I'm on a Baghdad rooftop. A curfew is in place and now armed American drones
and planes are above.
Ich stehe wieder auf dem Dach eines Hotels in Bagdad. Eine Ausgangssperre ist in Kraft und bewaffnete Drohnen und Flugzeuge fliegen über die Stadt. Die USA gehen im Irak-Konflikt einen Schritt weiter. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums fliegen nun auch bewaffnete Drohnen und Kampfflugzeuge über das Land. Bislang haben die USA nur Aufklärungsdrohnen eingesetzt, um sich eine Übersicht der Lage zu verschaffen. Pentagon-Sprecher John Kirby sagt wörtlich:
We continue to fly both manned and unmanned aircraft over Iraq. Some of those aircraft are armed.
Es fliegen bemannte und unbemannte Flugzeuge über das Land. Einige sind bewaffnet. Der Grund, warum sie bewaffnet sind, ist vor allem, um unsere Einsatzkräfte zu schützen, die wir ins Land geschickt haben.
Some military advisors whose objective will be to operate outside the confines of the embassy.
Momentan sind nach offiziellen Angaben rund 500 US-Spezialisten im Irak im Einsatz. Sie sollen das irakische Militär trainieren, die ISIS-Rebellen ausspionieren und US-Einrichtungen schützen. Militärs in Washington schließen aber auch weitere Militäraktionen im Irak nicht aus.
We get paid to plan and prepare. The president has made no decisions about the use of kinetic force in Iraq.
Wir planen und sind vorbereitet, falls der Präsident gemeinsame Kampfeinsätze entscheidet, so Verteidigungssprecher Kirby. Die irakische Regierung fordert schon seit Wochen US-Luftangriffe, um die radikalen Sunniten zu stoppen. Die Drohnen, die mit Raketen bestückt sind, sollen aber nicht gegen Stellungen der Terrorgruppe eingesetzt werden. Sie dienen nach wie vor nur der Aufklärung, können aber notfalls US-Einrichtungen oder US-Soldaten verteidigen, falls diese in Gefahr sind, heißt es in Washington. Die Drohnen starten von Nachbarländern aus wie der Türkei, werden aber von amerikanischen Piloten auf US-Stützpunkten gesteuert, berichten US-Medien. Damit wird die Irak-Politik von Präsident Obama weiter aufgeweicht. Erst hatte er versprochen, no boots on the ground, kein US-Soldat soll wieder einen Fuß in den Irak setzen. Als die ISIS-Rebellen aber weitere Städte eroberten, schloss Obama auch gezielte Militäreinsätze nicht mehr aus. Nächste Woche soll ein militärisches Lagezentrum im Irak eröffnet werden, das von amerikanischen und irakischen Soldaten gemeinsam betrieben wird, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. General Martin Dempsey, der ranghöchste Militär der USA, will nicht ausschließen, dass noch mehr US-Soldaten in den Irak geschickt werden. Auch eine Zusammenarbeit mit dem Iran kann sich Dempsey vorstellen.
But that's one of the things we need to find out, is whether Iran is embedded in and advising.
Das ist eines der Dinge, die wir herausfinden müssen. Unterstützen die Iraner die irakischen Sicherheitsinteressen? Wir müssen jetzt erst einmal wissen, was vor Ort los ist, bevor wir uns ihnen gegenüber äußern, sagte Dempsey im amerikanischen Radio.
Informationen waren das von Sabrina Fritz. Was ist eigentlich aus den Piraten geworden? Es gibt sie noch, denn heute haben sie sich zu ihrem Bundesparteitag in Halle getroffen. Ein Krisenparteitag. Auf zweistellige Wahlergebnisse wie noch vor 2 Jahren kommen sie längst nicht mehr. Mit internen Querelen und unklaren Konzepten haben sie sich anscheinend selbst ein Bein gestellt. Ein neuer Vorsitzender soll es jetzt richten. Stefan Schulz stellt ihn vor.
Der neue Mann an der Spitze der Piraten heißt Stefan Körner. Er ist weder Ökoaktivist, noch gehört er zur Fraktion der Antifa-Piraten. Der zweifache Familienvater gilt eher als Realpolitiker. 3 Jahre war er Landesvorsitzender der Piraten in Bayern. In Halle in Sachsen-Anhalt ist er nun zum Bundesvorsitzenden seiner Partei gewählt worden. Der freiberufliche Softwareentwickler weiß, dass er ein schweres Erbe antritt.
Ich glaube, unser größtes Problem im Augenblick ist, dass wir eine ziemlich negative, ziemlich schlechte Außendarstellung haben. Wir müssen dafür sorgen, dass wir wieder glaubwürdig sind, um einfach Wählbarkeit wiederherzustellen. Und das wird so das sein, was der Bundesvorstand tun kann und tun muss.
Zuletzt hatten sich die Piraten selbst zerlegt. Persönliche Anfeindungen, Parteiaustritte, schlechte Wahlergebnisse. Die Stimmung unter den Piraten ist schlecht. Das ist auch auf dem Bundesparteitag in Halle zu spüren.
Es gibt viele Dinge, die unserer Partei geschadet haben. Diese Sachen müssen aber angesprochen werden. Also der Konflikt, der da ist, der kommt nicht von ungefähr. Das kann man nicht einfach unter den Tisch bügeln oder heimlich ausklüngeln oder so. Das ist ein Ding, was die ganze Partei betrifft.
Und mittlerweile ist es schon so, dass ich denke, die Piraten sind nicht mehr so auf einem Weg nach vorne, sondern da versuchen sich verschiedene Menschen zu profilieren, wo ich nicht verstehe, dass man aus diesem Grund Pirat ist, um sich zu profilieren.
Eine offene Partei hat natürlich immer damit zu kämpfen, dass viele versuchen, da ihre Einzelinteressen durchzusetzen. Und dafür sind wir anfällig und das ist jetzt ein Lernprozess, der nächste Schritt in der Entwicklung der Partei, dass wir uns die Offenheit bewahren und gleichzeitig zusehen, dass wir konstruktiv weiterkommen.
Vor gut 2 Jahren konnten die Piraten noch 2-stellige Wahlergebnisse erzielen. Sie sind in den Parlamenten in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Berlin vertreten und sie stellen über 400 Abgeordnete in den Kommunen. Doch zuletzt konnten die Piraten bei den Wählern kaum noch punkten. Außerdem führten interne Streitigkeiten dazu, dass die gesamte Führungsspitze zurücktrat, ein halbes Jahr nachdem sie gewählt worden war. Auf den neu gewählten Bundesvorsitzenden Stefan Körner kommt nun die Aufgabe zu, die Piraten wieder zu einen.
Was ich dringend machen möchte, ist einfach den Mitgliedern die Möglichkeit der Mitbestimmung wiederzugeben. Ich will in den ersten 100 Tagen einen Basisbeschluss auf den Weg bringen, der einfach allen Mitgliedern die Möglichkeit gibt, an den Entscheidungen der Piratenpartei teilzunehmen.
Außerdem will Piratenchef Stefan Körner erreichen, dass seine Partei wieder an Glaubwürdigkeit und damit an Wählerstimmen gewinnt.
Stefan Körner heißt also, der neue Mann am Steuer der Piratenpartei, Stefan Schulz berichtete. Das schlechteste Ergebnis bei einer überregionalen Wahl seit 60 Jahren. So viel Misserfolg bei der Europawahl schreit nach Aufarbeitung. Der CSU-Vorstand hat sich deshalb heute in München den ganzen Tag ausgesprochen. Auch Horst Seehofer stand in der Kritik. Um das Heft des Handelns wieder in die Hand zu bekommen, wollte CSU-Chef eigentlich einen Fahrplan für die Zukunft vorlegen. Eigentlich. Nikolaus Neumeier berichtet.
Der Übergangsplan kommt später. Aus Parteikreisen wurde bestätigt, dass Horst Seehofer die Nachfolgeregelung erst nach dem Parteitag im nächsten Jahr festlegen will. In der Krisensitzung des Vorstands sagte Seehofer, erst sollten die Inhalte geklärt werden. Dennoch bleibt Seehofer bei seinem Plan, die Nachfolgeregelung zu organisieren, und damit hat er auch den Kritikern den Wind aus den Segeln genommen. Aus der Sitzung heraus wurde vom Beifall für den Parteichef berichtet. Schon zum Auftakt des Krisentreffens hat die Wirtschaftsministerin Aigner gesagt, mit der geplanten Nachfolgeregel würden Spekulationen beerdigt.
Also eigentlich war der Zeitplan immer klar.
Auch Seehofers schärfster innerparteilicher Widersacher Erwin Huber hatte die grundsätzliche Bereitschaft des Parteichefs, die Nachfolge zu organisieren, begrüßt.
Wenn der Parteivorsitzende einen zeitlichen Fahrplan vorschlägt, dann finde ich das sehr gut.
Im Streit um die Europapolitik wurde vor allem Parteivize Gauweiler heftig kritisiert. Künftig dürfen darum die Europaparlamentarier den EU-Kurs stärker als bisher gestalten.
Nikolaus Neumeier war das über die Klausur des Vorstands der CDU, der CSU, Entschuldigung. Die Bundesnetzagentur ist für den Ausbau der Stromtrassen zuständig, quer durch Deutschland. Heute hatte sie rund 100 Bürgerinitiativen aus dem gesamten Bundesgebiet zum Gespräch eingeladen. Ein paar Bürger machten gleich vor dem Gebäude von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch. Ein nicht ganz einfacher Dialog also. Jürgen Döschner hat erst einmal den Bürgern zugehört.
Wir wollen halt unsere Forderungen, unsere Bedenken noch einmal genau anbringen. Unser Ziel ist natürlich, dass diese Trasse nicht gebaut wird, weil wir sind immer noch der Meinung, dass sie eben nicht gebraucht wird. Es gibt keine Aussagen, wo man wirklich begründet sagen kann, dass diese Trasse notwendig ist.
Es geht auch nicht darum, dass wir jetzt über den Verlauf einer Trasse sprechen. Aber ich finde, es gibt einen gewissen Nachholbedarf an Bürgerbeteiligung. Insofern, als ich glaube, dass die Fragen der Gerechtigkeit in dem Verfahren nicht hinreichend berücksichtigt werden.
Wir lehnen die Trassen komplett ab, weil wir die zentralistische Energieversorgung ablehnen. Wir müssen dazu kommen, dass wir die Energie dort erzeugen, wo wir sie verbrauchen, und dort Energie einsparen. Und dann erübrigt sich das Thema vollkommen.
Doch genau hier ist für Jochen Hohmann, den Chef der Bundesnetzagentur, die rote Linie. Er und die zahlreichen Mitarbeiter seines Hauses, die sich heute den ganzen Tag für die Bürgerinitiativen Zeit genommen haben, sind bereit, über alles Mögliche zu reden. Nur an dem Bedarf der geplanten Stromautobahnen lassen sie nicht rütteln.
Die Netzbetreiber kommen zu dem Ergebnis, ist das jedenfalls in der Grundstruktur, und das betrifft insbesondere die Gleichstromübertragungsleitung von Nord nach Süd, sich nichts ändern wird. Das heißt, der Bedarf ist im Moment gesetzt.
Anders hingegen bei der Frage des genauen Verlaufs der Stromtrassen. Hier sieht Hohmann noch erhebliche Spielräume und großen Aufklärungsbedarf, denn vielen Betroffenen sei offenbar nicht klar, dass die Planungen für diese Trassen noch ganz am Anfang stehen.
Im Moment ist das Einzige, was feststeht, ein Anfangspunkt, wo eine Trasse beginnt, ein Umspannwerk im Norden im Zweifel bei den Gleichstromübertragungsleitungen, und ein Endpunkt im Süden. Auch da wird gelegentlich noch diskutiert über einzelne Punkte. Und der Verlauf dazwischen, der ist im Moment ziemlich offen.
Entsprechend unaufgeregt und sachlich begann denn auch der Dialog in den Räumen der Netzagentur, in dessen Verlauf nicht nur die Bürgerinitiativen einen besseren Einblick in die Arbeit der Behörde bekamen, sondern auch die Fachleute der Bundesnetzagentur wertvolle Hinweise von den Betroffenen erhielten.
Selbstverständlich wird auch über Alternativen diskutiert, und da helfen uns gerade diese Bürgerkontakte, weil die uns vor Ort die Hinweise geben können, wo man vielleicht einen anderen Verlauf der Trasse finden kann, wo es Widerstände gibt, also Naturschutzgebiete, was auch immer, die man berücksichtigen muss. Und deswegen ist es unheimlich wertvoll, diese Gespräche hier zu haben.
Und damit kommen wir zum Sport. Bei mir im Studio ist jetzt Alexander Lorenz. Und ja, es gibt Sportarten außer Fußball, zum Beispiel Radsport oder Tennis, oder?
Richtig, ganz genau. Und wir starten mit Tennis. Und beim Tennis in Wimbledon macht das Wetter den Spielern heute größtenteils einen Strich durch die Rechnung. Weil es nämlich immer wieder regnet, konnte bis jetzt nur sporadisch gespielt werden. Davon betroffen unter anderem die Drittrundenspiele der deutschen Damen Andrea Petkovic, Angelique Kerber und Sabine Lisicki. Die beiden Letztgenannten konnten noch gar nicht aktiv werden. Einzig Andrea Petkovic war mal kurz auf dem Platz, aber auch nur für 3 Spiele gegen die Kanadierin Bouchard. Beim Stande von 1:2 musste dann regenbedingt unterbrochen werden. Glück dagegen hatte Rafael Nadal. Der Spanier bestritt sein Drittrundenmatch nämlich auf dem überdachten Center Court und gewann in 4 Sätzen gegen den Kasachen Kukushkin. Nadal steht damit zum ersten Mal seit 3 Jahren wieder im Achtelfinale von Wimbledon. Und damit zum besagten Radsport. Bei den deutschen Meisterschaften in Baunatal hat Lisa Brennauer den 2. Titel geholt. Nach ihrem Sieg im Zeitfahren gewann die Allgäuerin auch das Straßenrennen. Im Zielsprint verwies sie die Titelverteidigerin Trixi Worrack auf Platz 2.
Jetzt 1 Jahr lang im deutschen Meistertrikot bei allen Straßenrennen am Start zu stehen, ist natürlich echt was ganz, ganz Besonderes. Und ich habe nie geglaubt, dass es 2 hier werden können und einfach super.
Zum Abschluss fahren morgen noch die Männer den deutschen Meister auf der Straße aus. Und großer Erfolg für das deutsche Eishockeytalent Leon Dreiseitel. Der 18-Jährige spielt künftig in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL. Die Edmonton Oilers haben den gebürtigen Kölner unter Vertrag genommen.
Es ist mein großes Ziel und ich bin stolz, Deutscher zu sein. Und ich werde alles dafür tun, um irgendwann mal so angesehen zu werden, was Leute vielleicht jetzt erwarten.
Dreiseitel hatte zuletzt in der kanadischen Juniorenliga auf sich aufmerksam gemacht.
Ja, Alexander Lorenz war das. Vielen Dank für den Sport. Und damit geht's nach Brasilien. Top oder Flop heißt es da heute bei der WM. Die langweilige Gruppenphase ist vorbei. Das Achtelfinale hat begonnen. Nur wer gewinnt, kommt weiter. Die ersten K.O.-Runden könnten auch gleich spannend werden. Fußballfans bekommen heute einen temperamentvollen, rein südamerikanischen Abend geboten. Wir sprechen darüber mit Heiko Neugebauer in Rio de Janeiro. Herr Neugebauer. Ein spannendes Spiel, das hat ja schon angefangen. Jetzt ist Halbzeit, der Gastgeber gegen Chile. Die erste richtige Bewährungsprobe für Brasilien. Wie viel steht's, wie läuft's?
Es steht 1:1, es läuft also demzufolge nicht unbedingt nach Plan für die Brasilianer, die zwar in Führung gingen, da allerdings auch schon ein Eigentor zur Hilfe nehmen mussten, in der 18. Minute im Anschluss an eine Ecke, die bis dahin einen guten Eindruck machten, dann allerdings ein Gegentor für die Brasilianer und das auch noch nach einem eigenen Einwurf auf der Höhe des eigenen Strafraums, da waren sie einfach ein bisschen nachlässig und Alexis Sanchez ist auch ein Hochbegabter, spielt beim FC Barcelona, ist aber Chilene von der Nationalität her, der hat also den Ausgleich erzielt. Die Brasilianer müssen weiter zittern um den Einzug ins Viertelfinale.
Hat die WM denn jetzt im Achtelfinale damit schon die richtige Betriebstemperatur erreicht?
Das hat sie auf jeden Fall. Also hier in Brasilien braucht es nicht so viel wie vielleicht anderenorts, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Vor allem dann nicht, wenn die Brasilianer spielen. Dann legt sich also jeder morgens oder hat sich bereits am Abend zuvor wahrscheinlich schon zurechtgelegt. Das gelbe, ersatzweise das blaue Ausweichtrikots. Das ganze Land ist in gelb gekleidet. Wer irgendwo einen Blick auf die Zuschauer werfen kann im Stadion von Belo Horizonte, der sieht einzig und allein gelb gekleidete. So hat es zumindest den Anschein. Das ist schon wirklich ein großer Tag hier in Brasilien. Die Geschäfte machen, wenn sie überhaupt öffnen, Anstoßzeit ist ja 13 Uhr, eine Stunde vorher zu. Dann gehen alle dahin, wo sie normalerweise gucken und begleiten dieses Spiel. Und die Geschäfte öffnen dann eine Stunde oder anderthalb nach Spielende überhaupt erst wieder. Also das öffentliche Leben ruht. Hier nimmt jeder Anteil an dem Ausgang dieses Spiels. Und von daher ist die Betriebstemperatur mehr als erreicht, vielleicht sogar schon ein bisschen überschritten.
Nachher spielt ja noch Kolumbien gegen Uruguay. Wer hat denn da die besseren Chancen?
Das ist ganz schwer zu sagen. Die Kolumbianer haben sehr überzeugt. 3 Spiele, 3 Siege und viel wird davon abhängen, wie schafft es die Equipe von Uruguay, den Ausfall von Luis Suarez zu kompensieren oder zu kanalisieren, um zu münzen, vielleicht gar in einen Extraschub Motivation. Die letzte Nachricht, die uns erreichte, war, dass die Umkleidekabine der Uruguayaner genauso gestaltet wird wie in den anderen Spielen zuvor. Das heißt also, das Trikot mit der Nummer 9 von Luis Suarez, das hängt da im Spinn. sind. Sie wollen damit dokumentieren, er ist nach wie vor bei uns. Sie empfinden das ja als eine riesengroße Ungerechtigkeit, dass ihr Stürmerstar so lange gesperrt ist. Und das ist nicht völlig auszuschließen, dass die alle noch eine kleine Extraschippe drauflegen, um der Welt zu zeigen, wir können es auch ohne ihn, das war ungerecht und wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Also für mich ist das ganz offen, da wage ich mal lieber keine Prognose.
Vielen Dank soweit nach Rio de Janeiro an Heiko Neugebauer, der ist in Sachen WM der Experte und hat uns auf den neuesten Stand gebracht. Damit endet das Echo des Tages hier auf NDR Info und WDR 5.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.